Ob Rosemontag oder nicht, für Frontline ist heute Upload-Pflicht. Ab Mittwoch ohne Narrenchöre habt ihr ja sonst nix mehr zu hören. Und das kann wirklich doch nicht sein, drum spiel ich jetzt den Podcast ein. Seit 31 Episoden könnt ihr jetzt mailen, skypen, voten. So haben wir 7 Monate jetzt schon über unser Fach geschwätzt. Geografen und auch Innen liefern Feedback wie von Sinnen. Und auch heute, selbstverständlich, sind die Themen geokenntlich. Mit Guerillas, keinen Affen, werden wir uns jetzt befassen. Raumaneignung, Fasenacht, das Fass wird auch noch aufgemacht. Doch dass ich jetzt den Faden nicht verliere, frag ich, wer ist das Netzwerk? Mir.
Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Interessierte der Geografie, Dozenten, Studierende und alle, die sich sonst für Geography begeistern können. Die Rosenmontagsepisode, Folge 31 von Geography Frontline. Was für Themen haben wir heute? Wir sprechen über Urban Guerillas, über die Fasnacht ein bisschen und über Fußgängerzonen. Das große Thema letzter Woche war ja Guerilla Gardening. Die spontanen Aktionen von Menschen, die sich im Netz irgendwie zusammen organisieren, sich dann irgendwie nachts treffen, auf irgendwelchen Plätzen, an Orten im öffentlichen Raum, schöne Blümchen da einsetzen, um die Stadt ein bisschen schöner zu machen, grüner zu machen. Und das Ganze eigentlich illegal. Und bei der Quickvote dazu hatte ich gefragt, bist du ein Guerilla-Gardener? Und da haben 80% gesagt, nein, noch nicht. Ist interessant, weil es hat auch niemand gesagt, dass er es niemals tun wird. Kategorisch ausschließen will es also keiner von euch. Ganz interessante Sache. Schon mal gemacht, sagt auch niemand, aber 20% sagen, ja, ich bin ein Guerilla-Gardener und zwar aktiv. Ah, und da ist jetzt doch ganz spannend zu wissen, wo? Welche Grünflächen verdanken wir dir schon? Also, die Geschichte dazu, dahinter vielleicht auch von mir aus anonym, weil es ja nicht so legal ist. Einfach doch per E-Mail oder per Voicemail an Geography Frontline geschickt, damit wir hier ein bisschen mitbekommen und uns vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr ganz so wundern, warum irgendwo in Mainz oder in Frankfurt oder in Münster oder in Dortmund oder was weiß ich wo irgendwelche Verkehrsinseln so schön begrünt sind. Und dann wissen wir, dass ein Frontliner dahinter steckt. Das wäre doch mal was. Also Erfahrungsberichte. Gut, es gibt aber noch ein Feedback zu dem Thema Guerilla Gardening. Ingrid schreibt, von woher auch immer, weiß ich nicht. Sie schreibt, hallo Thorsten, ich habe gerade die letzte Folge von Frontline gehört. Beim Thema Guerilla Gardening habe ich gedacht, da gibt es doch noch mehr. Was meinst du damit? Lesen wir weiter. Was ist zum Beispiel mit Wänden, die angesprayt werden? Ah, okay, mit Graffiti. Ich habe dann mal danach gegoogelt. Da gibt's ja unheimlich viel dazu. Vielleicht ist das interessant für den nächsten Podcast. Liebe Grüße, Ingrid. Danke. Klar, natürlich, da gibt es richtig viel dazu. Wenn wir mal das nachschauen. Guerilla Graffiti kann man im Netz sich zahlreiche Seiten zu angucken. Du hast jetzt keine Links mitgeschickt. Das wäre vielleicht noch eine gute Sache. Also immer, wenn ihr solche guten Themenvorschläge habt, hängt doch noch 1-2 Hyperlinks mit an. Sonst muss ich mir die alle selbst raussuchen. Und das dauert dann beim Recherchieren umso länger. Wäre also eine große Hilfe, hier ein bisschen mitzuhelfen. Also, Guerilla Graffiti. Ja, genau. Beschriftung von Wänden, Gegenständen und so weiter im öffentlichen Raum. Dazu gibt es übrigens auch schon zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe mal 3 Stück rausgesucht. Zum Beispiel von Carolyn Steinhardt aus dem Jahr 2007 gibt's eine Arbeit, die heißt Graffiti auf Spurensuche im urbanen Zeichendschungel. Klingt sehr interessant. Eine weitere wäre von Nancy McDonald aus dem Jahr 2002, The Graffiti Subculture, Youth, Masculinity and Identity in London and New York. Und da merkt man ja schon, wenn es hier um Identität und eine Subkultur geht, dass hier ein Zusammenhalt von Gruppen passiert, soziale Netzwerke aufgebaut werden, die sich eben soziale Räume erschaffen, eben gerade über Graffiti, über das Sprayen, über diesen gemeinsamen Zugang zum öffentlichen Raum, aber auch zu den vielleicht eigenen Lebensentwürfen, wenn man es mal so sagen kann. Das ist sehr, sehr interessant. Letzter Titel wäre von 2008, Sasha Jenkins und David Villorente, Peacebook, The Secret Drawings of Graffiti Writers. Es gibt auch noch ein paar Links zu der Thematik, die ich euch in die Shownotes hänge. Zum Beispiel Caught in the Act, The First Picture of Guerrilla Graffiti Artist Bansky. Da sind auch ein paar schöne Bilder dabei, was denn so alles hergestellt werden kann an den Wänden, Freiflächen im öffentlichen Raum. Also, genauso wie Guerrilla Gardening ist auch Guerrilla Graffiti eine Raumaneignung, naja, von einzelnen Personen oder von Gruppen sogar, die hier sozial sich im öffentlichen Raum ausdrücken. Wäre doch interessant, vielleicht für die ein oder andere Hausarbeit mal, wenn es irgendwie um Stadtraum geht und ihr irgendwo in einem Kurs sitzt, vielleicht für die Studenten unter euch. Warum denn nicht? Ein interessantes Video zum Graffiti habe ich auch gefunden. Das werde ich euch auf Facebook posten. Ihr wisst ja, Frontline on Facebook, die Seite wird immer größer. Übrigens, willkommen, neue Facebook-Frontliner. Es sind wieder einige dazugekommen, die letzten Tage. Und das Video, das ich euch einstellen werde, heißt Chocolate City Burning, The Untold Story of .com. Und .com hat in diesem Fall nichts mit dem Internet zu tun, sondern das ist der Künstlername von einem Sprayer oder von einem Artist, der über Graffiti und die Graffiti-Bewegung in Washington D.C. erzählt. Und das ist schön, weil das ist dann eben ein bisschen anderer Blickwinkel, nicht eben aus der wissenschaftlichen Perspektive, wo eben über Graffiti-Sprayer und Künstler gearbeitet wird, sondern von innen heraus einfach so erzählt wird. Und er erzählt so ein bisschen in diesem, ich glaube so 7-8 Minuten über die Herausbildung einer Community in Washington D.C. Von diesen Graffiti-Sprayern, die es Anfang der 1990er Jahre noch nicht gegeben hat, aber dann Mitte oder Ende der 90er irgendwie sich stärker gefunden hat. Von gemeinsamen Events, dass also große Flächen gemeinsam besprayt werden, die ganze Nacht durch. Und das Aufkommen einer zusammenhängenden, ich würde mal so sagen, Spray-Kultur. Ja, wir können mal kurz reinhören, wie er es erzählt.
So, we were all existing in the same world, right? But we had no idea about each other. We had no idea about the lifestyles or colloquialisms of each other, you know what I mean? DC segregated as shit, man. So we had no idea. The early 90s was the shit, but the mid and late 90s was when writers were just going for it in DC. You had mad people. You had daggone Cram, Care, Cert, daggone SNK was rocking. All these cats were like straight rocking. There were events going on, graph events. There was walls popping up all over the place, street walls, illegals, all this shit. People were bombing their ass off.
Yeah. Netter O-Ton, oder? Also schaut euch das Video an auf Frontline und Facebook. Lest ein bisschen nach. Also diese zwei, drei Titel, die ich euch angegeben habe, oder vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere interessante wissenschaftliche Arbeiten, Fachartikel vielleicht dazu gelesen. Könnt ein bisschen selbst erzählen. Vielleicht haben wir auch einen Sprayer unter uns oder einen, wie soll man sagen, Graffiti-Artist, der uns ein bisschen mitteilen will, was das bedeutet, wie diese Subkultur so zusammenhängt, was es da für soziale Netzwerke gibt, vielleicht in der Stadt, wo ihr aktiv sprayt. Fände ich sehr interessant, da mal reinzuschauen. Und was gibt's sonst noch? Also, ich habe dann noch weitergeguckt von Guerrilla Gardening über Guerrilla Graffiti bin ich zu Guerrilla Marketing gekommen. Das gibt's auch. Webseite guerrilla-marketing.com. Und da steht unter anderem auf der Webseite, Guerrilla Marketing wirkt. Schockieren, Regeln brechen, Schadenfreude verhöhnen, Tabus brechen oder aus der Reihe tanzen, in dem klassische Werbeplätze umgangen werden. Guerrilla Marketing zielt darauf ab, auf Basis des Überraschungsprinzips eine hohe Aufmerksamkeit zu erhalten. Beispiele: Während eines Länderspiels in Australien flitzte ein nackter Mann mit auf der Haut aufgemaltem Vodafone-Logo über das Spielfeld des vollbesetzten Fußballstadions. Das Spiel musste unterbrochen werden, der Flitzer wurde medienwirksam verhaftet. Und jetzt noch ein anderes Beispiel. Unilever hat beispielsweise für die Marke Bresso eine Aktion durchgeführt, bei der gezielt klassische durch Mediaplaner gebuchte Werbeplätze umgangen wurden. Mit mal beißen T-Shirts ausgestattete Promoter wurden in bekannten Live-Sendungen eingeschleust und hielten während der Sendung den verdutzten Moderatoren ein Baguette mit Bresso-Frischkäse unter die Nase. Ja gut, solche verschiedenen Aktionen gibt es, also Guerilla Marketing. Auch so etwas, was bei uns in der Gesellschaft unterwegs ist. Und dann noch für den öffentlichen Raum, zu guter Letzt, und das fand ich wirklich richtig nett, Guerilla Knitting, also Guerilla Knüpfen. Was soll das sein? Wir haben zum Beispiel Amanda Bauer in Stockholm. In Stockholm ist die unterwegs und schaut sich die Eisenringe an, an denen am Hafen die Schiffe festmachen, diese großen, schweren, in die Erde eingelassenen Eisenringe, und knüpft da bunten Stoff drumherum, damit die dann in Regenbogenfarben sehr schön und flauschig aussehen. Die Webseite dazu in die Shownotes, könnt ihr euch die Bilder angucken. Andere Webseite von Maskerade, da werden Straßenlaternen und ähnliches mit einem Stück Stoff umknüpft. Was es alles gibt, oder? Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie ist mit euch? Und es gibt die Guerilla Knitting Group Knitter. Und auf deren Webseite steht, Knitter began in August 2005, when the soon-to-be knitters were discussing their frustration over unfinished knitting projects, half-knitted sweaters and balls of yarn gathering dust. That afternoon, they knit their first door handle. Then it dawned on them, the tech crew of knitters bombing the inner city with vibrant, stitched works of art, wrapped around everything from beer bottles on easy nights to public monuments and utility poles on more ambitious outings. With a mix of clandestine moves and gangster rap, Knitter was born. Today, Knitter is a group of ladies of all ages, nationalities and gender. Oh Mann, also, alle Mädchen sind dabei, auch Männer. Schön. Arbeitsaufgabe für alle Frontliner, würde ich doch mal sagen, für die Woche, wenn der Aschermittwoch zuschlägt und ihr nicht mehr wisst, was ihr am Ende der fünften Jahreszeit so anfangen sollt. Geht auf die Suche nach Guerilla Knitting oder Guerilla Gardening und macht Fotos davon und schickt die Fotos an comment@geography.de oder postet sie auf der Facebook-Seite von Geography. Entdeckt urbane Guerilla-Arten und lasst uns einen kleinen Pool anlegen von verschiedenen Guerilla Gardening, Knitting, Marketing und so weiter. Was es da so alles noch zu entdecken gibt. Voicemail-Kommentare natürlich auch jederzeit gern gesehen. Vielleicht einfach mal live aufgenommen, wenn ihr gerade am Sprayen seid nachts oder so. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Und jetzt, liebe Närrinnen und Nahalesen, das Thema Fasnacht. Wenn schon Rosenmontag, ne? Dann auch wenigstens erwähnen. Also, ich wollte jetzt kein Riesenthema darüber aufmachen, aber natürlich mal darauf hinweisen, dass Fasnacht oder Fasching oder Karneval, wie auch immer ihr es nennt und man es auf der Welt nennt, unterschiedliche Traditionen besitzt. Und man kann Fasnacht auch durchaus anders begreifen als die Möglichkeit, kollektiv Party zu machen und sich die Birne wegzuhauen. Man kann es zum Beispiel auch wissenschaftlich betrachten und das Ganze als ritualisierte Handlungen betrachten, die stattfinden an einem bestimmten Ort, die einen gewissen Raum produzieren, ja, wo Räume geschaffen werden, auch wieder soziale Räume. Ein guter Artikel dazu übrigens, nicht zur Fasnacht, aber zu Räumen und Ritualen, ist einer von Anton Escher aus dem Jahr 2004. Der heißt Raum und Ritual im Kontext von Karten kultureller Ordnung. Findet ihr in den Berichten zur Deutschen Landeskunde 78 Heft 2 auf den Seiten 251 bis 68. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes, denn tollerweise gibt es unter diesem Link auch den Volltext runterzuladen. Also, wen es interessiert, kann da mal wissenschaftlich reinlesen und dann für sich selbst versuchen, das Ganze auf die Fasnacht runterzubrechen. Also so von der Kernaussage, Rituale finden immer im Raum statt und schaffen Räume, machen Räume auf. Und Menschen ordnen Raum mit Hilfe von Ritualen, indem sie daran teilnehmen, festlegen, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf. Ist in der Fasnacht ja ganz ähnlich. Da gibt es ja andere Regeln von richtig, falsch, von dem, was gemacht wird, was zugelassen wird, was opportun ist oder nicht, im Gegensatz zum Aschermittwoch und der Zeit danach bis zum 11.11. Also Fasnacht ist ein extrem gutes Beispiel dafür, finde ich, also ein extrem sichtbares Beispiel, wie Rituale Raum schaffen. Und auch wieder ein gutes Beispiel dafür eigentlich, wie man einen Begriff falsch lesen kann. Denn wenn ihr an Fasnacht denkt oder ihr sagt, das heißt Fasching oder eben Karneval, dann habt ihr davon eine gewisse Vorstellung. Die muss aber nicht überall auf der Welt gleich sein. Denn Fasnacht, Fasching, Karneval hat ja nicht überall die gleiche Bedeutung. Es finden nicht überall die gleichen Rituale statt. Oder vielleicht finden gleiche Handlungen statt, die aber anders gelesen werden können. Ich habe gerade im Spiegel Online dazu einen Artikel gelesen, natürlich aus gegebenem Anlass. Es ist ja nun eben Faschingszeit oder Karnevalszeit. zum Karneval in Rio vom 21.02.09. Da steht unter der Überschrift König Momo und die Kriminalität auf Spiegel Online. Seitdem König Momo in Rio de Janeiro stellvertretend für alle Karnevalsnarren das Regiment von Bürgermeister Eduardo Paes übernommen hat, herrscht Ausnahmezustand. Das Motto: Feiern, feiern, feiern. In der Cidade Maravilhosa, in der wunderbaren Stadt, haben hunderttausende Brasilianer und Touristen aus aller Welt die Hochsaison des Karnevals eröffnet. Seitdem ziehen bei der größten Party der Welt fantasievolle Motivwagen und bunte Samba-Gruppen durch die Straßen und das weltbekannte Sambódromo. Dort kämpfen am Sonntag und Rosenmontag die 12 besten Samba-Schulen um die Meisterschaft und ziehen mit gigantischen Umzugswagen und tausenden leicht bekleideten Tänzern und Tänzerinnen in prunkvollen Kostümen durch das Stadion. Und so weiter. Und das ist interessant, denn die erste Vorstellung, die man so immer vom Karneval in Rio hat, ist ja immer Party, ganz genau, wie es hier auch beschrieben wird. Und dieser kleine Nachsatz, wo hier steht, am Rosenmontag ziehen die 12 besten Samba-Schulen um die Meisterschaft los und kämpfen, da ist der Sinn und Zweck, der in Brasilien beispielsweise eher im Vordergrund steht. Da gibt es nämlich ganze Samba-Ligen, genau wie es bei uns die Bundesliga im Fußball gibt. Und eben die aus der ersten Liga, die 12 Schulen, sind da unterwegs durch das Sambódromo, große Tribüne rechts und links, und müssen da in einer gewissen Zeit mit einer gewissen Anzahl von Leuten und von Motivwagen zu einer speziell komponierten Musik und so weiter ihre Thematiken oder ihr Hauptthema so rüberbringen, dass sie am Ende möglichst das am besten machen und den Preis absahnen. Das heißt, was ganz anderes als beispielsweise im Rheinland, denn hier haben wir es ja mehr mit einem politischen Karneval zu tun oder einer politischen Fasenacht. Oder denkt an die Masken in Venedig, auch wieder eine ganz andere Sache, ganz anderes Spiel. Oder alemannische Fasnacht. Tja, wie steht es um eure Fasnachts-Faschings-Karnevalerlebnisse? Wie sieht's aus? Schickt mir ein bisschen Feedback dazu. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen wissenschaftlichen Artikel dazu schon zur Hand. Seid ihr mal durchgegangen, hattet mal in der Uni-Zeit was mit dieser Thematik zu tun? Würde mich interessieren. Könnten wir doch eigentlich auch mal drüber sprechen. Und so lang hören wir ein bisschen Vanessa Falabella. Und ihr Song kommt aus Brasilien und heißt Carnaval.
This
Oh ja, Vanessa Falabella. Brigado Signora. Carnaval aus dem Album Notch BNH. Aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.podshow.com. Einen Link für iTunes gibt's diesmal nicht. Also müsst ihr bei music.podshow.com vorbeischauen, um euch den Song anzuhören. So, machen wir weiter. Was haben wir denn noch? Ach, die Fußgängerzonen. Ihr hört's vielleicht schon am Hintergrundgeräusch. Ich bin heute nicht bei mir zu Hause am Aufnehmen, sondern stehe genau an der größten Baustelle von Frankfurt, nämlich an der Hauptwache. Wie es hier so klingt, könnt ihr jetzt vielleicht so ein bisschen atmosphärisch mitbekommen. Nächsten Donnerstag ist ja die große Eröffnung von MyZeil, dem neuen Shopping Center mit den hunderten von neuen Parkplätzen in der Tiefgarage, die hier gebaut worden sind, um noch mehr Shoppingwütige in Frankfurts Innenstadt zu lotsen. Und derweil, seit einigen Tagen, ist hier gesperrt. Also ich stehe hier mitten eben an der Hauptwache. Fahrräder fahren an mir vorbei. Die Skater freuen sich über ihren neu hinzugewonnenen Raum, um ihre Ollies und was weiß ich was für Figuren noch zu machen. Und ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Wenn ihr die Folge auf einem iPod hört, beziehungsweise Kopfhörer im Ohr habt, dann dürftet ihr es vielleicht atmosphärisch am besten mitbekommen, dass ihr einfach so einen Eindruck bekommt, wie das hier jetzt klingt. Ohne Autos, 4 Tage vor der großen oder 3 Tage vor der großen Eröffnung von MyZeil. Und über diesen interessanten Artikel aus dem Zeitmagazin können wir dann gleich auch noch sprechen. Spannende Sache. Ja, in der Tat, jetzt habt ihr es gehört, ich bin unterwegs gewesen in Frankfurt und habe da an der Hauptwache ein bisschen was aufgezeichnet. Es ist ganz interessant. Ich komme deswegen auf das Thema zurück, weil in der letzten Woche, oder ich glaube schon vor 2 Wochen, Michael auf der Facebook-Seite von Frontline einen Post gesetzt hat mit einem Zeitungsartikel aus der FAZ vom 13.02.09. Und ich hatte auch alle Frontliner und Facebook mal irgendwie benachrichtigt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich habe so den Eindruck, dass man das manchmal gar nicht mitbekommt, wenn neue Facebook-Nachrichten vorliegen. Vielleicht können mir alle Frontliner und Facebook von euch mal Rückmeldung geben, ob sie das überhaupt mitbekommen haben, dass ich sie letzte Woche oder vor 10 Tagen angemeldet habe, beziehungsweise eine Nachricht über Facebook versendet habe. Denn der Artikel, den Michael eingestellt hat, er schreibt dazu, ein kritischer Artikel über Fußgängerzonen, unter anderem die Hauptwache in Frankfurt, der ist richtig, richtig klasse, da ist richtig Pfeffer drin. Der heißt Ideologische Stadtplanung, die Einheitsfratze der Fußgängerzone. Und wir sollten darüber vielleicht mal sprechen. Das ist richtig interessant für uns Geografen. Passt auf, ich lese ein bisschen vor daraus. Die Fußgängerzone sollte das Gegenteil der Magistrale sein. Das Fanal der Abkehr von der Autostadt. Tatsächlich aber wurde für die Autos eine gewaltige Infrastruktur drumherum gebaut. Unterführungen, Viadukte, Tiefgaragen, deren armierte Zufahrten. Mit jeder Ausdehnung der Zone wuchs der Anspruch an die automobile Kunststadt, die sie umgab. Das Schmuckkästlein, das die Fußgängerzone anfangs war, wurde zu einer Stadt in der Stadt. Das ist eine starke Aussage, oder? Ihr wisst, die Fußgängerzonen kamen so in den 70er Jahren auf. Gab es schon eher, aber das größte Ansteigen von Fußgängerzonen in Deutschland haben wir so in den 70ern, 80ern. Und jetzt heißt es hier, dass dadurch im Prinzip eine Stadt in der Stadt entsteht. Und es wird noch extremer. Hier heißt es am Ende des Artikels, man muss nur südlich über den Main fahren, um einen Regenstadtteil zu besichtigen. Er heißt Sachsenhausen und hat wirklich nicht abgehoben. Hier gibt es, was man braucht, an der wichtigsten Durchfahrt, die Schweizer Straße heißt. Die Autofahrer müssen sich die Straße mit den Straßenbahnen und deren Benutzern teilen. Es ist ein reges Leben in der Schweizer Straße, am Schweizer Platz, in den Seitenstraßen. Es ist deshalb so rege, weil man darauf verzichtet hat, aus dem Stadtensemble eine Schauvitrine zu machen. Es brauchte dann auch keine Parkhäuser im Hintergrund. Es brummt und es dröhnt und es klingeln die Kassen. Herrliche alte Bäume gibt es auch. Die Idee ist an Sachsenhausen komplett vorbeigegangen. Da kann man sehen, dass die Zukunft der Stadt darin liegen könnte, dass sie niemand ideologisch verplant. Über die Abschaffung der Fußgängerzone sollten die Städte ernsthaft nachdenken. Sie hat sich überlebt. Und das sagt Ulf Erdmann-Ziegler, ein Schriftsteller, der heute in Frankfurt lebt. Jetzt sagt mal was dazu. Die Fußgängerzone hat sich überlebt. Weg mit den Fußgängerzonen. Ist doch ein krasses stadtplanerisches Angebot, oder? Den Link zu dem Artikel stecke ich euch nochmal in die Shownotes für alle diejenigen, die es auf Facebook nicht mitbekommen haben oder dort keinen Account besitzen, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Und ich hätte gerne wirklich euer Feedback. Und ich finde, man kann an diesem Artikel und an dieser Thematik Fußgängerzonen weg oder nicht oder ausweiten, sehr viel festmachen und sehr viel auch über Einzelhandel sprechen, sehr viel über die Wirtschaftsgeografie innerhalb einer Stadt. Ich sag mal ein paar Schlagworte. Hohe Schaufensterdichte, hohe Fußgängerdichte, Filialisierung, Franchise-Unternehmen, stärkster Anstieg der Anzahl der Fußgängerzonen in Deutschland in den 1970er und 80er Jahren, überwiegender Tag vor der Nachtbevölkerung und so weiter. Ihr könnt ja selbst überlegen, ob euch noch ein paar andere Schlagworte dazu einfallen, denn ich finde, man kann gerade an diesem Beispiel Frankfurt, Hauptwache wird zugemacht, Fußgängerzone, um Mai-Zeil zu eröffnen, wo dann auch das große Parkhaus hinkommt, sehr schön Pro- und Kontra-Argumentationen finden und üben, die sich zum Beispiel eignen könnten für eine Zwischenprüfung, fällt mir gerade ein, oder für Klausurfragen oder so. Na, es ist doch eigentlich eine gute Fingerübung, sich daran so ein bisschen argumentativ mal abzuarbeiten. Macht doch einfach mit. Wir machen eine Quickquote dazu. Die Fußgängerzone ist die heutige Frage. A. Highlight der Stadt. B. Kann noch wachsen. C. Shoppen ohne PKWs. D. Ist ein Auslaufmodell. E. Schnell weg damit. Oder F. Eine andere Meinung. Also, wie würdet ihr die Fußgängerzone sehen? Schreibt mir eure Kommentare und sprecht auf die Voicemail. Wir haben noch närrische Zeit und ich habe so schöne Tusch-Jingles hier. Muss ich auch nochmal einbauen. In ein paar Wochen gibt's in Bingen doch den EGEA Western Regional Congress 2009. Das werden diejenigen von euch wissen, die Frontline regelmäßig hören. Ich habe es nämlich, glaube ich, schon angesagt. Und vor allen Dingen auch diejenigen Frontliner, die bei EGEA aktiv dabei sind. Vor allen Dingen diejenigen aus Mainz, die planen nämlich diesen Western Regional Congress, der in Bingen stattfindet und unter dem Motto steht Water Resource of Life. Und da passt es doch ganz gut, beziehungsweise es interessiert vielleicht ein paar von euch bestimmt, dass Anfang September eine Konferenz stattfindet mit einer ähnlichen Thematik, die so ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar die International Conference on Land and Water Degradation. Vom 6. bis 9. September 2009 findet statt in Magdeburg und auf der Webseite steht: There is an urgent need to improve our practical and theoretical understanding of land and water degradation processes. In particular, the physical, chemical and biological deterioration of soils and water bodies in various regions of the world. This conference will bridge the gap between land and water and will bring together scientists from various disciplines with different methodological backgrounds. Die Webseite dazu stecke ich euch in die Shownotes und zum Ende gibt's noch einen Tusch. Und damit können wir dann langsam auch die Episode ausklingen lassen, oder? Genau, wir machen Schluss für heute. Episode 31 ist vorbei. Alle warten auf Aschermittwoch, damit das Arbeiten wieder richtig losgehen kann. Ich sag tschüss bis nächste Woche. Macht's gut, schickt mir Kommentare an die Voicemail oder an comment@geography.de. Heute zur Thematik, was hatten wir denn alles? Guerilla, irgendwas, Fasnacht und Fußgängerzonen. Also bis nächste Woche, macht's gut und denkt dran, das Netzwerk sind wir.